DW Menschen und Märkte.
Der Bund muss wieder Zinsen zahlen. Inflationsrate steigt und steigt. Der Russland-Ukraine-Konflikt und die Wirtschaft. Mehr Frauen in Vorstandsetagen. Und Microsoft will Spielehersteller Activision Blizzard kaufen. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Erstmals seit Mai 2019 muss der Bund wieder Zinsen zahlen, wenn er sich Geld von Privatanlegern leiht. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen ist erstmals seit fast 3 Jahren wieder über Null gestiegen. Bianca von der Au über Gründe für den Anstieg der Rendite bei Staatsanleihen des Bundes.
Dem amerikanischen Wirtschaftsnachrichtensender CNBC war es sogar eine Eilmeldung wert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist erstmals seit Mai 2019 wieder über Null. Bis dato hat die Bundesrepublik sogar Geld verdient, wenn sie sich bei privaten oder institutionellen Anlegern verschuldet hat. In den vergangenen 3 Jahren waren die Zinsen für deutsche Staatsanleihen mit langer Laufzeit nämlich negativ. Hieß im Umkehrschluss für Anleger, dass sie dafür bezahlt haben, dem deutschen Staat Geld zu leihen. Das ändert sich nun, allerdings minimal. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen erreicht heute 0,008%, während die Rendite der vergleichbaren US-Treasuries auf plus 1,8% stieg. Grund ist die Aussicht auf eine Zinsanhebung der US-Notenbank Fed, die in diesem Jahr kommen wird. Während der Aktienmarkt bei steigenden Zinsen mit Verlusten reagiert, ziehen im Gegenzug die Renditen für Staatsanleihen an. Experten wie der Chefvolkswirt der ING-Bank Bresky sehen darin eine Zeitenwende. Auch wenn die EZB, anders als die Fed, noch keine Signale in Richtung Zinserhöhung gesendet hat, reagieren deutsche Anleihen auf den geplanten Anstieg des US-amerikanischen Leitzinses. Denn die Finanzmärkte sind weltweit miteinander verzahnt.
Bianca von der Au aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Egal ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim Heizen, für viele alltägliche Dinge wie Gemüse oder Sprit mussten Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Geld hinlegen. Und das mitten in Zeiten der Krise, wo viele sowieso schon ganz eng kalkulieren mussten. Zeitweise stiegen die Verbraucherpreise um über 5%. Details zum letzten Jahr lieferte am Mittwoch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Dazu Ursula Mayer.
Von Kartoffeln bis hin zum Sonnenblumenöl haben sich viele Waren im vergangenen Jahr verteuert. Auch bei Dienstleistungen mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen, etwa wenn sie einen neuen Haarschnitt brauchten oder das Auto in die Reparatur musste. Auf das Gesamtjahr 2021 gesehen stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahr um 3,1%, bestätigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand endgültiger Zahlen. Ute Egner, Referentin für Verbraucherpreise.
Das Ergebnis für 2021 ist auffällig, denn eine höhere Jahresteuerungsrate wurde zuletzt vor fast 30 Jahren ermittelt.
Vor allem zum Jahresende stiegen die Verbraucherpreise massiv um ganze 5,3%. Insbesondere Heizen und Kochen wurde für etliche Verbraucher teurer, denn das dafür nötige Flüssiggas und Heizöl kostete 2021 deutlich mehr, erklärt Egner.
Für die Verbraucherinnen und Verbraucher spürbare Preiserhöhungen gab es 2021 bei Flüssiggas und leichtem Heizöl mit jeweils über 40%.
Sprit verteuerte sich um immerhin 20%, was an der Tankstelle viele Autofahrer schlucken ließ. Ein Grund für die anziehende Inflation, die Mehrwertsteuer. Da waren 2021 wieder regulär 7% und 19% zu zahlen, während es im Jahr zuvor vorübergehend weniger war. Im Jahresvergleich machte das viele Dienstleistungen und Waren teurer. Speziell auf Sprit, Heizöl und vieles mehr fiel zusätzlich noch eine CO2-Abgabe an. Aber, so sagt der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland, auch das dafür nötige Rohöl war knapp und teuer.
Es hängt natürlich auch sehr stark mit der stärker als erwarteten wirtschaftlichen Erholung in der Welt zusammen. Es kam auch eine deutlich höhere Nachfrage nach Energie, nach Öl, als die Anbieter ihre Kapazitäten erhöhen konnten.
Solche Engpässe gab es in vielen Bereichen. So waren etwa Holz, Metall, Speicherchips knapp, Lieferketten durch die Corona-Krise teilweise gestört. Auch das sorgte für Preisaufschläge und so sagt Wieland.
Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass die hohen Frachtkosten, die Kapazitätsengpässe durchaus noch eine Weile anhalten.
Das dürfte viele Unternehmen in diesem Jahr weiter belasten, auch die hohen Energiepreise. Ihre zusätzlichen Ausgaben dürften die Firmen an die Kunden weiterreichen, schätzt auch Timo Wollmershäuser, der Konjunkturchef des Münchner IFO-Instituts.
Wir erwarten, dass vor allem am Beginn dieses Jahres es noch zu weiteren Preissteigerungen kommt,
sodass auch die Inflation kaum sinken dürfte. Jasmin Ali Nagi beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen warnt, viele Menschen könnten dabei abgehängt werden. Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerber, Rentner, auch diejenigen, die nur einen geringen Lohn bekommen.
Lebensmittel und Energie sind nicht nur wesentlich teurer geworden, sondern werden für diese Personengruppe im Prinzip unerschwinglich.
Deshalb fordert der Wohlfahrtsverband deutliche Entlastungen. Und darüber denkt die Politik auch nach, zum Beispiel über einen Heizkostenzuschuss von mindestens 135 Euro.
So viel von Ursula Mayer. Vertreter der deutschen Wirtschaft sehen die Eskalation des Konflikts um die Ukraine mit großer Sorge. Das gilt auch für die Überlegungen, zusätzliche Sanktionen gegenüber Russland zu verhängen, sei es bei den Gasimporten, Stichwort Nord Stream 2, sei es beim internationalen Zahlungssystem SWIFT. Hans-Joachim Viehweger fasst zusammen.
Seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und den nachfolgenden Sanktionen des Westens ist das deutsch-russische Handelsvolumen zurückgegangen. Gerade deshalb warnt der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft davor, über neue Sanktionen gegenüber Russland zu spekulieren. Geschäftliche Kontakte könnten vielmehr helfen, Spannungen abzubauen, meint Michael Harms, der Geschäftsführer des Ostausschusses.
Ich bin fest davon überzeugt, dass mehr geschäftliche Kontakte mit Russland mehr Austausch und Dialog zu einem besseren Verständnis beitragen. Solange gemeinsame wirtschaftliche Interessen bestehen, gibt es auch Möglichkeiten, in beiderseitigem Interesse zu deeskalieren.
Derzeit sind die Wirtschaftsbeziehungen stark vom Energiesektor geprägt.
Europa braucht Energie aus Russland, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Umgekehrt ist aber auch das russische Wirtschaftsmodell genau darauf ausgerichtet.
Rund jeder dritte Liter Öl, der nach Deutschland eingeführt wird, und fast jeder zweite Kubikmeter Gas stammen aus Russland. Zugleich ist der russische Staatshaushalt auf die entsprechenden Einnahmen angewiesen. Eine weitere Eskalation der Ukraine-Krise könnte also beide Seiten hart treffen. Vor diesem Hintergrund sieht der Ostausschuss, hinter dem die großen deutschen Wirtschaftsverbände wie BDI und DIHK stehen, auch die Überlegung kritisch, Russland aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Russland könnte sich dann noch stärker nach China orientieren und der Einfluss Europas weiter schwinden, so die Sorge.
Aus Berlin war das Hans-Joachim Viehweger. Vorstandsposten sind nach wie vor eine Männerdomäne. Doch es tut sich etwas in den Unternehmen. Das zeigt das Managerinnenbarometer, das das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erhebt. Franziska Ritter mit den Ergebnissen.
2021 wurden sehr viel mehr Frauen in Vorstandsposten großer Unternehmen berufen als in den Jahren zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt das Managerinnenbarometer, das das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erhebt. Katharina Frohlich, die eine Forschungsgruppe zum Thema Gender Economics am DIW Berlin leitet.
Also in den Top 200 Unternehmen, also das sind die 200 umsatzstärksten Unternehmen in der Privatwirtschaft in Deutschland, die wir im Managerinnenbarometer traditionell untersuchen, konnten wir einen Anstieg um mehr als 3 Prozentpunkte feststellen beim Frauenanteil in den Vorständen. Und er beträgt jetzt mittlerweile fast 15%.
So einen starken Satz nach oben hat der Wert in den vergangenen 15 Jahren noch nie gemacht. Woher die plötzliche Dynamik kommt? Die Studienautorinnen verweisen auf ein Bundesgesetz, das börsennotierte Unternehmen dazu verpflichtet, bei der Neubesetzung von Vorstandsposten künftig mindestens eine Frau zu berufen. Die Regelung greift zwar nur bei paritätisch mitbestimmten Unternehmen, deren Vorstand aus 4 oder mehr Mitgliedern besteht. Unter dem Strich betrifft das gerade einmal 66 Unternehmen.
Aber diese Unternehmen müssen eben in Zukunft mindestens eine Frau im Vorstand haben. Und was wir sehen konnten, ist, dass obwohl das wirksam wird erst für Neuberufungen in den Vorstand ab August 2022, konnten wir schon feststellen, dass viele Unternehmen da schon vorsorglich gehandelt haben und viele neue Frauen in ihre Vorstände berufen haben.
Die DIW-Forscher sprechen von einem effektiven Instrument, um den Frauenanteil in Spitzengremien zu erhöhen. Sie plädieren dafür, die Regelung auf alle börsennotierten Unternehmen auszuweiten. EU-Länder wie Frankreich, Spanien und die Niederlande etwa haben gesetzliche Geschlechterquoten eingeführt, die sehr viel mehr Unternehmen erfassen.
Es ist so, dass die Quotenregelung in jedem Land nur einen kleinen Teil der ansässigen Unternehmen erfassen, aber manche eben einen größeren und manche einen kleineren Teil. Und wenn man das so betrachtet, sieht man, dass die Regelung in Deutschland eine besonders schmale Reichweite hat.
Betont Anja Kirsch, Professorin für Gender, Governance und internationales Management an der Freien Universität Berlin. Bereits im Jahr 2012 gab es den Gesetzesvorschlag, eine EU-weite Geschlechterquote einzuführen. Er wurde jedoch im Rat der Europäischen Union blockiert.
In jüngster Zeit gibt es aber auch dort Bewegung. Durch die jüngste Initiative der Kommissionspräsidentin und die neuen Machtverhältnisse in der deutschen Bundesregierung, die den Vorschlag erneut prüft, könnte eine Mehrheit für diesen Richtlinienvorschlag einer Geschlechterquote für alle EU-Länder zustande kommen.
Die Studienautorinnen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hoffen, dass mehr Frauen in den Vorständen gleichstellungspolitischen Schwung in die Wirtschaft bringen.
Soweit Franziska Ritter. Der Software-Riese Microsoft will den Spielehersteller Activision Blizzard kaufen. Die Firma hinter populären Games wie Call of Duty, World of Warcraft oder Candy Crush. Microsoft ist bereit, rund 69 Milliarden US-Dollar für Activision Blizzard zu zahlen. Das wäre der größte Deal in der Computerspielbranche. Doch es geht um mehr als nur um Spiele, wie Katharina Wilhelm aus Los Angeles berichtet.
We have a mission to accomplish.
Das Online-Rollenspiel World of Warcraft ist eines der populärsten und erfolgreichsten Computerspiele des Entwicklers Activision Blizzard. Die Akquise des Unternehmens würde Microsoft wohl unter die Top 3 Spielehersteller befördern, auch dank anderer großer Namen wie Call of Duty oder Diablo. Für knapp 70 Milliarden US-Dollar bekäme Microsoft zudem einen Zugang zu Handyspielen wie Candy Crush. Doch hinter dem Deal steckt etwas noch viel Größeres. Das Metaversum, meint Activision Blizzard-Chef Bobby Kotick im CNBC-Interview.
And as we've started to see the real competition, we're sort of at the beginnings of what the metaverse will be like.
Als wir gesehen haben, dass es mehr Wettbewerb um das beginnende Metaversum gibt, war klar, dass wir mehr Talente und Ressourcen brauchen, um weiter auf diese Reise zu gehen. Jetzt ist die perfekte Zeit für einen Zusammenschluss.
We realize that now is a perfect time for a combination.
Was genau mit dem Metaversum gemeint ist, das wird derzeit von verschiedenen Tech-Firmen verstärkt versucht zu definieren. Eine stärkere Verschmelzung zwischen virtueller Realität, Gaming und dem Alltag von Millionen Menschen. Facebook hat sich extra in Meta umbenannt, um diese Entwicklung ganz klar nach außen zu transportieren. Microsoft legte mit dem Kauf von Activision Blizzard nach. Doch mit dem Deal lädt sich Microsoft viel schweres Gepäck auf. Die Gaming-Firma war nämlich wegen einer schlechten Arbeitsatmosphäre monatelang in den Schlagzeilen. Frauen hätten sich bei Activision unwohl gefühlt, erzählt beispielsweise Wall Street Journal-Journalistin Kirsten Grind beim Radionetzwerk NPR.
Women not comfortable being at work, just a lot of allegations of Activision being not a good place to work.
Das Wall Street Journal berichtete auch, Activision Blizzard-Chef Bobby Kotick habe seit Jahren die entsprechenden internen Berichte gekannt, darunter den Vorwurf einer Vergewaltigung, aber nichts unternommen. Im Juli hatte der US-Bundesstaat Kalifornien Klage gegen Activision Blizzard wegen Diskriminierung und Belästigung weiblicher Angestellter eingereicht. Microsoft-Chef Satya Nadella schien diese Vorwürfe am Dienstag in einem Telefonat mit seinen Investoren aufzugreifen und betonte, wie wichtig eine gute Arbeitsatmosphäre bei Microsoft sei, dass man auf Angestellte hören und die Arbeitskultur ständig verbessern müsse.
We must continuously improve the lived experience of our employees and create an environment that allows us to constantly drive everyday improvement in our culture.
Bei Activision Blizzard gibt man sich geläutert. Ende Oktober hatte der Computerhersteller verkündet, wegen der anhaltenden Kritik 250 Millionen US-Dollar zu investieren, um mehr Frauen und non-binäre Menschen einzustellen. Im Zuge von Ermittlungen seien zudem 37 Mitarbeiter entlassen worden. 44 weitere hätten eine schriftliche Verwarnung bekommen. Trotzdem, die Kritik an Bobby Kotick blieb. Einige Angestellte protestierten immer wieder und forderten seinen Rücktritt. In einer Pressemitteilung hieß es nun, Bobby Kotick solle zunächst an der Spitze des Spieleherstellers bleiben.
Aus Los Angeles war das ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.